Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörer der Welle Nerdpool. Wir waren mal wieder unterwegs und wie jedes Jahr haben Pascal und ich das Play Festival besucht. Pascal, du bist da.
Ja.
Hallo.
Hi.
Und wir sind nicht alleine, denn wir hatten noch eine alte, gute Bekannte dabei, die mir fleißig beim Essensspiel der Regel hilft. Hallo Tamara. Hallo. Magst du mal sagen, wo bist du noch so am Start? Wo kann man deine liebliche Stimme noch hören?
Lieblich. Einmal über Anime und Manga und all diesen Asien-Krams, den man so gern mag, bei Café Nippon mit Tom und Erik. Und einmal bei Was zockst du gerade nur mit Erik.
So, schön. Ich hörte, du magst Videospiele.
Ja.
Du magst das Play-Festival.
Ja.
Toll. Hat ja, passt ja, ne?
Ja.
Ja. Gut, ja, wir waren wieder unterwegs, waren auf dem Play Festival. Es war wieder ein sehr, sehr spannendes und inspirierendes Wochenende. Mhm. Ich mal wegnehmen. Und ja, Pascal, was war denn dieses Jahr so ein bisschen anders als unsere letztes Jahr?
Anders als letztes Jahr?
Ja, okay.
Also man könnte natürlich jetzt, wie ich dann tatsächlich auch erst so abschließend erfahren habe, beziehungsweise ich hatte das nicht so ganz auf dem Schirm, dass es ja diesmal nur 2 Tage Vollprogramm im Vergleich zu 3 Tage Vollprogramm waren. Das ist mir vorher gar nicht bewusst gewesen, weil ich da gar nicht so drüber nachgedacht habe, aber als es dann auch in der PK, also in dieser kleinen Pressekonferenz am Donnerstag dann nochmal erwähnt wurde, hat es mir das dann auch so wie Schuppen von den Augen gefallen. Stimmt, das war ja sonst immer eher noch der Sonntag, da war noch ein bisschen mehr Programm. Was laut den Veranstaltern daran liegt, dass denen dieses Jahr aus nicht näher genannten Gründen im Endeffekt aber einfach weniger Geld zur Verfügung stand, als dass sie das alles noch hätten länger ziehen können.
Ja, aber ich finde, das hat dem Festival jetzt trotzdem irgendwie keinen Abbruch getan.
Nö, also ich finde, an diesen 2 Tagen hat man nicht gemerkt, dass es jetzt irgendwie kleiner geworden ist. Ich fand die Lokalität, wo dies jetzt, glaube ich, zum ersten Mal stattgefunden hat.
Wir machen das ja jetzt seit 4 Jahren und jedes Mal war es woanders.
Ja, genau. Nur die Ausstellung ist seit 3 Jahren immer in der Barlachhalle.
Ja.
Das ist der einzige Fixpunkt.
Muss ich auch sagen, ich fand die ja beim ersten Jahr fand ich die ja ein bisschen schwierig, aber inzwischen finde ich die Barlachhalle eigentlich ganz schön dafür.
Ja.
Für die Ausstellung.
War es nicht letztes Jahr im Keller? Noch ein Stück?
Nee, die Ausstellung war wieder im Barlach, also war genau in der gleichen Halle.
Ja.
Wir waren nur letztes Jahr in der Markthalle, mussten dann runtergehen in die Badehalle.
Genau, man war halt direkt darüber,
Direkt
darüber war die Play. Was natürlich, da muss man schon sagen, ist halt, wenn ich jetzt mal so die Locations irgendwie für mich irgendwie absteigend oder irgendwie in eine Reihenfolge bringe, dann fand ich, glaube ich, am besten tatsächlich die Markthalle, weil du natürlich diese Konzerthalle, es war halt der optimalste Ort, um die Talks zu halten.
Mhm. Ja.
Danach kommt, glaube ich, das noch im Jahr 2015, als es
im Bunker,
genau, im Terrace Hill oben war. Das war einfach auch halt einfach sehr cool und auf der Terrasse oben war.
Also halt mega Atmosphäre, ne?
Genau, die Atmosphäre war stark. Jetzt würde ich das quasi so auf Platz 3 zählen, wo wir jetzt waren. Das war Hühnerposten 1. Hat das noch einen speziellen Namen da unten?
Nö, das ist einfach auch eine Event-Location der Hühnerposten, wo auch Partys und so stattfinden.
Mhm.
Und daran angeschlossen ist auch die Zentralbibliothek und die Jugendbibliothek hier in Hamburg.
Genau. Also das zähle ich dann jetzt so auf Platz 3 und 2016 war dann ja auch direkt quasi einfach nur in diesem Vorraum von der Barlachhalle oder
ja,
so. Und da war irgendwie da alles und das fand ich nicht so super. Das war, glaube ich, auch das Kleinste bisher. Naja, sei es drum. Auf jeden Fall, ja.
Ja, aber dann ja, können wir eigentlich mal ein bisschen über die Location reden, weil ich finde, das hat sich jetzt so, wir waren jetzt häufig auf diesem Festival. Warum würdest du denn sagen, dass es so, ich sag mal, dein Ranking relativ weit unten ist?
Es muss ja irgendwo muss es sich einfinden. Es ist nicht, ich fand es nicht schlecht, ich fand es gut. Ich denke dann immer so ein bisschen daran, wie ist die Halle, wo die Talks stattfinden.
Mhm.
Und das, also erstmal von der Größe war sie auf jeden Fall eine ganze Ecke kleiner als in der Markthalle. Ich hatte aber nie das Gefühl, dass es irgendwo mehr Platz gebraucht hätte. Weil ich erinnere mich an, zum Beispiel, wenn wir uns an den Poetry Slam erinnern vom letzten Jahr, das war schon ganz schön voll in der großen Markthalle.
Ja.
Die Leute hätten jetzt dieses Jahr nicht reingepasst in
Das stimmt.
Aber der Unterschied war ja, dass dass dieser gesamte Hühnerposten ja einfach deutlich, deutlich länger gestreckt ist. Mhm. Weil in der Markthalle hast du nun mal das große, ja, ich sag mal, die Veranstaltungsbühne. Mhm. Aber alles, was da nebenan ist und so, ist halt ultra klein.
Ja.
Und hier hattest du nur zwei abgetrennte Räume, die ähnlich groß waren, wo ja auch zwei Bühnen waren. Und dann hast du, wenn du reingekommen bist, dieses Studio Zukunft. Und dann hast du ja auf der linken Seite, was eher ein bisschen abgeschlagen war, in der Jugendbibliothek deine, hier diese...
Das Podcast-Sofa?
Nee, das nicht. Hallo Manu.
Die Workshops?
Ja, genau. Mhm. Genau, Workshop war das Wort, was mir gefehlt hat. Ich fand es eigentlich mega spannend, dass du dadurch einfach eine sehr gute Besucherkontrolle bekommen hast, weil sich das halt in die Breite verlaufen hat und nicht irgendwo gebündelt hatte. Mhm. Und gerade am Freitag, wo halt echt viele Schulklassen da waren, hat das Ganze echt sehr angenehm gestaltet.
Das stimmt. Ich fand auch, also es hat absolut gepasst, gefühlt. Es war immer so, dass gefühlt jeder genug Platz hatte und alles war auch so, dass man alles gut gefunden hat und es war schön klar getrennt. Ich hatte nur das Gefühl, dass es insgesamt halt auch dann nochmal, das muss ja gar nicht so sein, von den Besuchern weniger war, weil ich glaube, ja.
Ja, dadurch, dass du halt mit der Markthalle, das war echt, also ich weiß noch, der Poetry Slam war ja mega voll.
Ja, genau. Und das muss ich jetzt dann entweder immer auf die beiden Räume aufgeteilt haben oder es waren halt weniger Leute da. Weiß ich nicht. Wir waren ja aber auch, müssen wir fairerweise zugeben, niemand von uns war am Samstagabend.
Das stimmt.
Bei den, bei der Award-Verleihung dabei.
Das, ja. Dabei, wenn ich überlege, bei der letzten Ding, wo ich da war, dieser Talk zum Playing at the End of the World.
Ja.
Gegangen ist in der Mitte, ne?
Ja, genau. Das war aber auch, also war voll.
Ja, ja.
War dicht. Und es waren jetzt auch einige Leute. Und
ja, nee, du sollst doch nicht rüberkommen, genau. Ja.
Was sagst du zur Location, Tami?
Naja, ich kenne ja nur die jetzige und die von letztem Jahr. Mhm. Und am Anfang habe ich ja nicht mal gecheckt, dass das zwei unterschiedliche sind. Aber gut, ich bin auch noch nicht so lang.
Nee, aber fandst du das so als Veranstaltungsort?
Ich fand den von letztem Jahr tatsächlich ein bisschen besser. Aber das liegt, glaube ich, daran, dadurch, dass ich halt erst Samstagmittag da war und dann direkt in diese beiden Talks reingegangen bin, habe ich halt überhaupt nichts vom Rest der Location mitbekommen.
Okay, das kann sein.
Ich habe keinen Workshop gesehen, ich habe nichts weiter. Ich kam nur in diesen Eingangsbereich, habe dann meine Karte geholt und dann in diesen Bereich, wo die Talks waren. Und den Rest habe ich halt irgendwie nicht gesehen. Und dadurch, dass er zum Beispiel war doch mitten in der Eingangshalle so eine Art Zelt.
Das war Studio Zukunft.
Wo so ein paar Kinder drin waren. Und ich hatte einfach das Gefühl, okay, vielleicht darf ich da gar nicht lang. Vielleicht geht's ja nicht weiter. Aber, wie gesagt, ich kenne die Locations nicht. Ich war da noch nie drin. Und was mir an dieser Location nicht gefallen hat, war halt, dass bei dem Talk Play at the End of the World oder End the End of the World, of a World, da hat ja währenddessen noch Musik gespielt und ich fand es zeitweise super schwierig, zuhören zu
das
können.
Das haben sie, ich hatte nochmal rüber geguckt,
aneinander
war. Da können wir auch gleich da raufgehen, was so dieses Jahr so mit einer der größten Sachen war. Es gab die Speakers Corner. Eine offene Bühne, wo jeder was machen konnte. Mhm. Und während es diesen Talk gab, wir saßen relativ weit hinten und sozusagen auf der anderen Seite der Wand war dann gerade Speakers Corner.
Also quasi hinter der Wand, die uns im Rücken war, war der Speakers Corner Raum.
Und da hat jemand gerade Videospielmusik nachgespielt.
Ja, ja, nicht und Seven Nations Army.
Ja,
ich wusste, dass Pascal
die ganze Zeit.
Das triggert Pascal.
Aber nicht mal jetzt so 3 Minuten, sondern gefühlt 10 Minuten lang.
Halt den,
immer das habe ich nicht mehr mitbekommen.
Nur das eine Riff.
So
das,
7 Minuten lang.
Ja, das hat halt, die andere Musik hat mich nicht mehr so gestört, aber das hat halt so gewummert.
Ja.
Und hatte ich halt wirklich ein bisschen dull gemacht. Naja, gut, das ist halt wahrscheinlich, da hat man nicht so dann
nachgedacht. War einfach schlecht gelegen.
Ja, sonst passiert dann halt, ja.
Aber können wir ja direkt mal über die Speakers Corner reden. Speakers Corner war jetzt, wie gesagt, eine offene Bühne. Es wurden ein paar Leute dafür engagiert. Auf der anderen Seite konnte jeder tatsächlich sich dafür anmelden und seine, ja, Programme vorstellen. Beziehungsweise konnte einfach sagen so, ey, wir sind der und der und wir machen das und das und hier habt ihr mal ein paar Infos dazu. Und ja, wir haben da uns ein bisschen was angeguckt.
Ich glaube, ich war nur bei einem Talk dabei. Das war der, wo es um
Chill is Skill.
Genau.
Chill is Skill? Also, dass man nicht ausrasten soll beim Spielen, oder?
Ja, genau. Das ist für mehr Respekt im Online-Games.
Sehr gut.
Das ist eine Initiative von, also wird auch unterstützt von der Regierung, glaube ich, wo dann in Schulklassen gegangen wird und halt so, ey, ja, also wie halt man sich, wie man online miteinander umgehen sollte.
Ja, das klingt sehr gut.
Ja, war aber trotzdem war ein interessantes, war, also finde ich ganz witzig, da so ein Programm tatsächlich komplett mitzumachen.
Mhm.
Ja, was ich mir noch angeguckt hatte, war dann vorher mehr Diversität in Games von Nina. Als Ort Nina, Bekannte von uns, auch ein sehr, sehr schöner Talk. Und die war ja letzten Endes dann auch im Artist Talk. Und ja, wie gesagt, auf dieser Speakers Corner, da hattest du alle 20 Minuten, konntest du da hingehen und dir irgendwas Neues ansehen.
Mhm.
Das waren auch vielleicht einfach mal Leute, die irgendwas vorstellen wollten und noch nicht mal irgendwelche professionellen Sprecher oder so waren.
Mhm.
So, die einfach so gesagt haben, ey, ich bin jetzt hier, ich habe das und das, hier. Have it your way. Es gab auch zum Beispiel den einen elfjährigen Let's Player, dessen Papa der Manager ist und die darüber geredet haben.
Was?
Ja.
Das hätte ich auch gern gesehen, das klingt mega cool, ja.
Das da, Papa, ich will Streamer werden.
Ja,
genau.
Also ist, glaube ich, eine Sache, die hätte in den anderen Locations, in denen wir bisher waren, nicht so hätte stattfinden können. Weil du keine zweite Bühne in dem Sinne hattest.
Ja, das stimmt. Also zumindest den letzten. Ich kenne ja nur die letzte,
ja.
Die jetzige.
Und ja, ich finde, das ist definitiv eine Bereicherung.
Mhm.
Weil für mich sind bei der Play nun mal die Talks und diese Rederunden immer mit das Spannendste.
Mhm, auf jeden Fall.
Und dadurch kannst du nun mal deutlich mehr Diversität da reinbringen.
Mhm.
Und ich fand das eine super coole Idee und war auch ein bisschen... Ich fand es schade, dass ich davon nicht so viel mitbekommen habe, außer dann halt noch den Kerl, der die Videospiel-Songs auf Gitarre und mit dem Pedal gemacht hat.
Mm. Ja, ich hoffe, dass der Speakers Corner bleibt. Das war auf jeden Fall ein cooles neues Konzept und cooles neues Feature, das sie da reingebracht haben dieses Jahr.
Ja. Wart ihr noch im Studio Zukunft, als ich dann weg war?
Nee, wir haben uns, also ich habe immer mal wieder reingeschaut, habe den über die Schultern geguckt. Studio Zukunft, das war ja das, wo sie quasi so in ich glaube, das waren 3 oder 4 von diesen weißen großen Zelten, wo dann drin halt immer ein paar Schreibtische mit Computern standen und dann, das war halt kein Workshop, aber so ein, es ist schon irgendwie so eine Art Workshop gewesen gefühlt, also man konnte immer da hinkommen, da war dann jemand und du hast einfach losgelegt, so, und der Typ, oder der Dozent in Anführungszeichen, oder der Mensch, der dann da unterrichtet, der ist dann einfach da und erklärt dann den Leuten so, hier geht's um Game Design, hier geht's darum, die hat noch Minecraft, irgendwas Kreatives in Minecraft gemacht, keine Ahnung. Ja.
Aber das war in so futuristisch angehauchten Zelten.
Genau.
Dass es so ein bisschen aussah wie so eine Marskolonie oder so.
Ja, genau.
War, fand ich eigentlich, du kommst rein und hast direkt diese Zelte vor deiner Nase, das war irgendwie spannend. Also, dass du da schon so direkt reingezogen hast, oh, was ist jetzt hier Phase? Das war schon gut und, wir hatten ja in unserem ersten Jahr haben wir ja diese ganzen Workshops durchaus mitgemacht und gefühlt wurden die jetzt halt darin ausgelagert, weil es war ja genau diese Sachen mit Game Design und
ach sowas.
Und finde ich eigentlich eine gute Idee.
Ja, es ist ein bisschen mehr fluid und ein bisschen weniger
du musst jetzt hier sein.
Ja, stundenplanmäßig, ne? So, und um 15 Uhr haben wir noch den Talk und da sind 8 Leute angemeldet und jetzt müssen da alle hin, sondern es ist ein bisschen mehr open, mehr fluid. Ja. Das fand ich auch cool.
Ja. Man kann ja auch kurz darüber reden, was das eigentliche Thema war, weil wir hatten ja bisher, also man hat ja immer so ein Thema dafür. Und das jetzige Thema war Ready Play
Game Change.
Ach, Ready Game, Game Change, so war das.
Create a better tomorrow.
Ja. Es heißt, es wurde gesagt, dass wir in einer sehr merkwürdigen Zeit gerade leben und wie Videospiele damit umgehen. Beziehungsweise wie sie die Zukunft abbilden oder eben auch die die Realität. Und das hat man, dementsprechend hatte man auch so ein paar sehr, sehr... das Thema ist, obwohl es sich sehr genau anfühlt, wurde sehr offen interpretiert. Das haben wir zum Beispiel bei den Talks gesehen, die wir uns angeguckt haben. Zum Beispiel war halt, dann ging es mit Nina im Artist Talk ganz viel um ihren Umgang mit böse gesagt Hass im Internet oder eher Trollen. Weil sie ist Streamerin und was passiert eigentlich bei ihr oder mit ihr, wenn da irgendwelche Leute auf einmal Scheiße im Chat schreiben?
Ja, und was sind ihre Art und Weisen, denen umzugehen, ne?
Ja.
Genau. Was ich dazu sagen kann, oder du hast schon recht, dass du halt sagst, das Thema ist, das Thema ist eigentlich verständlich und in Anführungszeichen genau, und das wird dann immer recht, recht frei interpretiert, was ich auch gut finde. Aber dadurch ist es schon so, dass ich jetzt mittlerweile auch bei der Playmo so das Gefühl habe, also jetzt die allermeisten Talks hätte man irgendwie auch zu einem anderen Thema letztes Jahr, und da wäre dann wahrscheinlich irgendwie niemand hätte gesagt, so, das ist jetzt fehl am Platz, weil das irgendwie nicht zum Thema passt, ne? Mhm. So, es gibt schon immer so dieses Thema, das aber gefühlt immer nur alles so grob in so leicht in eine Richtung lenkt, mal eine andere, oder mal hier bei so ein paar Talks sicherlich irgendwie auch das Überthema ist. Aber grob sind das dann ja doch alles, also das, ja. Oder hättet ihr jetzt irgendwas Gefühl gehabt, wenn wir irgendwie einen Talk von den wir jetzt gesehen haben, zum Beispiel, wie hieß der letzte nochmal?
Der Artist-Talk?
Ja, genau.
Das waren ja die beiden Artists von Fouille Laguerre. Oder meinst du den anderen mit dem Zugspiel?
Ja, Zugspiel?
Ich kam nur zu dem Talk, wo...
Nee, wir saßen da beide. Ich weiß, der ohne Mikro, der Spanier.
Ach so, ja, das ist Play and the End of a World.
Irgendwie genau. So hieß das. Ja, da ging es halt... Also ich habe ja nur die Hälfte mitbekommen.
Ja.
Und da... Ich habe das Gefühl, nach der Hälfte war er immer noch in seiner Einleitung.
Ja, stimmt. Er hat da lange aufgebaut. Aber ich fand den Talk super. Aber ich glaube, der hätte auch letztes Jahr stattfinden können. Ist ja nicht überhaupt nicht schlimm, aber...
Ja, stimmt.
Das ist wahrscheinlich auch nicht so einfach, ne?
Nee, überhaupt nicht. Vor allem muss dann ja auch noch dann immer noch die richtigen Spiele finden, die auf der einen oder anderen Metaebene in der Ausstellung dann zum Thema passen.
Mhm. Wollen wir zur Ausstellung kommen?
Wollen wir die Ausstellung jetzt mal schon machen?
Ja, wenn du, ich meine, dein Übergang ist ja perfekt.
Ja, okay. Dann klick. Sind wir jetzt bei der Ausstellung? Genau, wir hatten ja, Matze und ich hatten schon die Chance, uns das Donnerstag einmal anzuschauen, halt nach dieser Pressekonferenz, haben wir wohl noch wenig gezockt. Ja. Dann hatten wir, glaube ich, Freitag mal eine Tour mit Manu von Instant Moin und Lara.
Von Polygamia.
Genau, von Polygamia. Und dann waren wir, als Tamara Samstag da war, sind wir auch nochmal über die Ausstellung gegangen. Und
haben aber da konnten wir nicht viel spielen.
Weil das war echt krass. Das hast du dann halt auch gesehen, ja. Während sich das in der im Hühnerposten so ein bisschen verlaufen hat. Sobald du das in der Badehalle hattest, es war echt voll.
Ja.
Und da habe ich immer noch gemerkt, okay, ey, ich glaube, ich habe die Ausstellung noch nie so voll erlebt.
Weiß ich gar nicht. Ich glaube, letztes Jahr war das auch schon. Also letztes Jahr kam ich nämlich auch nicht zum Spielen.
Oh.
Und dieses Jahr auch nicht. Also
ja, ich glaube, Samstag ist generell immer.
Dann sind es einfach voll.
Egal, ich glaube, da musst du wirklich gucken, dass du mal am Sachen Freitag Urlaub hat und dann vielleicht da. Klar, das sind die Schulklassen da. Das ist nochmal ein anderer Stressfaktor auch. Mhm. Aber ja, wenn man halt nur einmal sagt, man geht jetzt zur Ausstellung, ist es immer schwer, mit der Erwartung zu gehen, alles spielen zu können. Mhm. Aber wenn man übers Wochenende da ist und 3-4 Mal drüben ist, schaffst du es in der Regel, jedes Spiel einmal zu erwischen.
Ja.
Wollen wir einfach mal durchgehen,
was
wir so gesehen haben.
Amtliche Helden haben wir nicht gesehen.
Wir haben es nicht gespielt, aber jemand erzähl mal.
Es ist ein Spiel, was vom Arbeitsamt mitentwickelt wurde oder mitfinanziert wurde. Und du spielst tatsächlich einen Angestellten im Arbeitsamt und versuchst, Leute an Jobs zu vermitteln.
Ja. Der Pitch in Anführungszeichen beziehungsweise der Klappentext, hier liest sich auch schon sehr treffend. Steigen Sie ein in die Welt der Bundesagentur für Arbeit und bauen Sie Ihre eigene Arbeitsagentur auf. Amtliche Helden, macht's möglich.
Und zwar ist es halt ein Mobile-Spiel für ein Tablet. Ich fand den Stil aber eigentlich ganz schön. Und ich bin ja, ich mag so eine Management-Spiele eigentlich ganz gerne. Ich bin da nie gut drin.
Ich auch nicht.
Aber ich finde sowas eigentlich immer ganz witzig.
Ja.
Hier wie Videogame Tycoon oder wie das heißt.
Ich denke an Rollercoaster Tycoon.
Aber. Ja, halt diese ganzen Tycoon-Spiele, die sehen auch genauso aus und die bringen immer voll das Kindheitsgefühl nach oben.
Stimmt.
Ja, also und da waren auch regelmäßig Leute dran. Also ich glaube schon, dass das eigentlich eine ganz witzige Sache ist.
Mhm. Garantiert auch.
Ich glaube, der Publisher schreckt viele ab. Kann ich mir gut vorstellen, dass sie denken, ach, nee, dann lieber nicht.
Es ist halt die Frage, inwieweit das Ding da irgendwie das Ganze vereinfacht oder gut darstellt.
Das hat natürlich auch so ein bisschen wie das ein Produkt, das halt dafür da ist, irgendwie den Ruf der Arge
ein wenig. Klingt halt echt so wie so ein Videospiel, was damals in der Kelloggs-Packung drin war.
Ja, es klingt auch, ja, gleichzeitig auch so das deutscheste Spiel aller Zeiten. Was spielst du? Arge. Ich spiele Arbeitsagentur. Wow.
Cool. Aber ich fand die Idee echt, ich fand die so irgendwie witzig.
Das macht auch bestimmt Spaß. Es sieht zumindest spaßig aus und es war auch immer jemand dran.
Ja.
Also ich wollte es mir angucken, ich kam halt nicht dran.
Dann, das kann ich schon mal spoilern, eins meiner absoluten Highlights der gesamten Ausstellung. Baba Is You hieß das.
Ja.
Das war so geil.
Das stimmt. Ja, ich kann es mal kurz zusammenfassen. Genau, Baba Is You hat ist ein Top-Down-Puzzle-Spiel, wo du halt eigentlich mehr oder weniger in der Regel ein Häschen oder so hast und damit halt
Baba.
Genau, Baba durch die Map läufst. Und aber in dieser Map sind überall Regeln verteilt, halt immer, ne? Mit Baba Is Goal oder Wall Is
Death
und solche Sachen. Und dadurch verschiebst du halt immer die ganzen Regeln und kannst halt die lustigsten Sachen kreieren, weil du halt auch ändern kannst, wer du bist, du kannst ändern, was das Ziel ist. Wenn da jetzt irgendwie eine Mauer ist und du verschiebst die Regeln so, dass jetzt Wall Is You da steht, dann bist du die Mauer und spielst mit der Mauer und kann halt auch von links, rechts nach oben laufen. Und das ist halt alles super lustig. Und ich find's halt, ich fand's auch eins der coolsten Spiele, aber tatsächlich ist es auch eins der wenigen Spiele, die in dem Sinne wirklich ein Spiel sind ohne irgendein interaktives Eingabeprinzip, weißt du? Du spielst halt wirklich nur mit vier Tasten WASD, das ist halt so ganz klassisch Videospiel eigentlich.
Ja, stimmt.
Und alle anderen.
Ganz wenig, ne?
Genau, fast alle anderen Spiele haben irgendeinen Kniff, ja, irgendetwas, was die halt so beim Eingabe.
Das ist ja auch das Creative Gaming
Festival. Ja, genau.
Also, das muss man auch sagen, viele der Sachen hatte ich dieses Jahr das Gefühl, waren halt genau für Ausstellungen konzipiert.
Mhm. Ja,
also waren eher Installationen als Videospiele.
Ja.
Ja, also nicht was du einfach so für zu Hause kaufen kannst und dann funktioniert das, so meinst du das, oder?
Ja, oder auch so Sachen, die du halt gut im Arcade, zum Beispiel in Arcade, wenn es hier welche geben würde, könntest du sie gut aufbauen, ne? Aber jetzt halt für Local Couch Coop ist das dann weniger geeignet, ne?
Ja. Außer Symbio, wenn du viel Platz hast.
das Baba Is You, die Idee war halt so unfassbar clever und bis man erstmal gecheckt hat, wie das funktioniert, weil wir haben dann auch ganz häufig den Stein vor Is You verschoben und dann war ja nichts du.
Genau.
Aber wieso kann ich mich jetzt nicht bewegen? Was ist denn hier los? Mega clever einfach die Idee.
Ja. Das ist echt, das gibt es leider aktuell noch nicht, aber ich will es unbedingt spielen,
wenn es rauskommt. Ja, ich auch. Also es gab irgendwie 7 Level bisher und die waren schon richtig, richtig gut.
Ja.
Und als nächstes, habt ihr da noch Hand angelegt? Can't Drive This?
Nee.
Das gab's wohl, das meinte Manuel, gab's ja schon bei der Gamescom und hat da schon unfassbar viel Spaß gemacht. Das ist ein Koop-Spiel und während der eine mit einem Auto fährt, muss der andere nebenbei die Strecke bauen.
Ja.
Was? Das ist mega cool. Das habe ich gar nicht gesehen, glaube ich.
Oder? Das war direkt dahinter. Unter Baba Is You.
Ah.
Also du hast, ich zeig das gerade unter Mara, links fährt halt jemand so, Third Person. Und der rechts hat so einen klassischen, wie so einen Streckeneditor für so alte Rennspiele, wo du halt dann, oder für Trackmania oder so.
Ach cool. Ja, habe ich wahrscheinlich nur hingeguckt, aber nicht irgendwie gespeichert.
Ja.
Schade.
Und da waren auch immer, also da hatten auch die Leute richtig Spaß dran.
Genau.
Epic Story bin ich unfassbar pissed, dass ich da nicht meine Finger ranbekommen habe.
Das war ein Strategiespiel, ne?
Nee, das ist das, wo du mit einem Fuchs durch ein Buch gegangen bist und damit versucht hast, oder die Geschichte ist so, dass ein Autor versucht, ein Buch zu schreiben und dabei aber irgendwie eine Schreibblockade hat. Und du als Figur in dem Buch hilfst dabei weiterzumachen. Und zwar musstest du die gesamte Tastatur dafür benutzen.
Mhm.
Wenn du zum Beispiel auf Pause gedrückt hast, konntest du nicht mit der Maus irgendwie bewegen, sondern musstest fortsetzen eintippen.
Mhm.
Ist ein bisschen wie das, wie hieß das?
Touch Type Tale?
Nee, das was letztes Jahr auch da war, was auch den Creative Game Award gewonnen hatte. Keyboard Sports, glaube ich.
Oder ja, das war auch mega gut.
Ja, wo du halt wirklich die gesamte Tastatur irgendwie benutzen musst, was halt so mega merkwürdig einfach erstmal ist.
Ja, genau.
Nur, dass du da halt Wörter schreiben musst. Mega schön.
Das stimmt.
Das hat mich aber, wie gesagt, echt an Touch Type Tale erinnert. Das war jetzt auf der Gamescom in der Indie-Booth, wo du halt deine Leute steuerst, indem du die Worte eingibst. Aber jetzt nicht so, dass du schreibst, losgehen, damit die weiterlaufen, sondern irgendwelche randomisierten Wörter, die dann durch irgendeinen Algorithmus halt aufpoppen. Das ist quasi nur wie, also für mich fühlte es sich an wie, ich bringe jetzt Kindern 10 Fingerschreiben bei.
Ja, da gab es auch schon mal früher schon irgendwelche Flash-Games oder so, wo du halt einfach dann immer dann über den, also das sind quasi immer Figuren auf irgendwas zugelaufen und du hast sie halt nicht abgeschossen, sondern die hatten immer einfach nur entweder mal einen Buchstaben über den Kopf und später ein Wort und so hast du die dann nur weggetippt.
Ich glaube, das erste Spiel, was auch mit sowas angefangen hat, ist hier Drawn Together, oder? Ach, Quatsch, Drawn Together.
gutes Spiel, ja.
Shit. Nee. Wie heißt denn noch dieses eine Spiel, das gab's für den DS?
Da Scribblenauts. Hast
du kleine, ja, Scribblenauts?
Ah, wo du mal Sachen erstellt hast, einfach
alles. Wo du Schwert geschrieben hast und hat dein Schwert bekommen.
Ja, Scribblenauts.
Das war toll.
Ja, wie wird das ausgesprochen?
Wer hatte von
Früher La Guerre.
War das an dieser, mit dem Joystick. War sehr minimalistisch, hat man ein Strichmännchen mit dem Joystick gespielt und dabei wurde eine Geschichte erzählt über den Zweiten Weltkrieg, glaube ich.
Genau.
Ja, da haben wir auch den Artist-Talk drüber gehört.
Genau, das war der,
da ging es darum, dass zwei Familien halt aus dem vom Krieg flüchten und du musstest die da halt durchbringen. Und nur mittels Joystick und dir das Spiel dann immer auf dem Bildschirm angegeben hat, welche Bewegungen du mit dem Joystick machen musst.
Genau.
Und die Geschichte war wohl sehr herzzerreißend. Also wir haben ja diesen Artist-Talk gelauscht und Valentina war dabei, die halt die Play so organisiert und sie hatte davon so geschwärmt.
Ja.
Und meinte so, ich habe das zwei oder dreimal gespielt und ja, das hat mich echt... echt berührt und alles.
Ich habe halt immer das Problem bei der Ausstellung, dass ich mich da nicht drauf einlassen kann in so einem Umfeld, wo halt alle sowas muss ich damit, also damit es mich so erwischt, in Anführungszeichen, müsste ich das zu Hause spielen.
Genau. Also das war auch mein Problem, dass ich da noch war und also ja, spannend, aber ich will jetzt weitermachen.
Genau. Ja. So ist das.
Das ist halt so generell ja ein Problem, irgendwie, dass so eine Installation halt. Da musst du sie einfach drauf einlassen.
Ja.
Und dadurch, dass du aber 10.000 Sachen neben dir hast oder auch noch so viele Leute, ist halt immer schwer.
Ja, die sind in Anführungszeichen Deep Story lastigen Games, die ruhigen Games vor allem, die haben es manchmal natürlich schwieriger einfach, ne?
Ja.
Aber was ich an dem Spiel toll finde, ist, dass du auch sehen kannst, mit wie wenig du eigentlich tolle Geschichten erzählen kannst. Das hier ist wie zum Beispiel Thomas Was Alone, das ist ja auch nur so ein Stein, Steinblock, aber halt so ein Zylinder. Die Story davon soll ja auch super toll sein. Und da ist es ja genauso. Da hast du halt irgendwie 4, 5, 6 Striche.
Ja, also generell, was die Play immer toll macht, ist einfach die Möglichkeiten aufzeigt, die man im Videospiel-Kosmos hat. Ja. Und selbst mit den wenigsten Möglichkeiten kannst du irgendwas richtig Gutes machen.
Das stimmt.
Nimmt halt so die Hürde, vor allem für die jüngere Generation.
Ja.
Also auch sogar auch noch für die Generation in unserem Alter. Ich bin mir sicher, dass es Leute gibt, die immer noch in unserem Alter jetzt in die Videospielbranche gerne einsteigen wollten. Und dann aber irgendwie dieses riesengroße Ding von Spieleentwicklung, oh Gott, ich kann das nicht. Und so, nee, eigentlich reicht schon so ein Viereck und dann kannst du eine gute Geschichte erzählen.
Ja.
Die Impossible Game ist Viereck und ein paar Dreiecke und das.
Genau. Oder du nimmst irgendwie nur ein Spiel wie Half-Life, machst du aus dem Stanley Parable oder irgend sowas.
Ja.
Das stimmt. Das nächste Spiel ist auch, glaube ich, etwas, was man, was jetzt weniger durch opulente fotorealistische Grafik überzeugt, als über die Idee.
Ja.
Get Bad News. Schlüpfe in die Rolle eines Fake News Moguls, lasse alle heuchelnde Ethik hinter dir und wähle den Pfad, der die meisten Follower und das meiste Vertrauen bringt. Hat das einer von uns gespielt?
Weil ich habe zugeguckt.
Okay.
Es ist halt. Es ist
Trump-Simulator?
Ja.
Mhm.
Es ist Twitter the Game.
Mhm.
Dass du halt immer gucken musst, wie kannst du jetzt mehr Follower generieren und selbst wenn du einfach dabei die größte Scheiße verzapfst, die du dir vorstellen kannst.
Ja.
Wenn du halt sagst, ja, es könnte sein, dass da eine Bombe am Flugzeug war. Was? Ja. Und es ist halt so nah am Puls der Zeit, dass es fast unheimlich ist.
Ja.
Also Get Bad News, so sollte man das irgendwie mal in irgendeinem Store sehen. Gerne mal reinschauen, es ist schon spannend. Ich weiß allerdings jetzt nicht, ob das wie das gelaufen ist, ob das ein vorgeschriebener Ablauf war.
Hat mich ein bisschen an dieses Königreich Tindern, kennt ihr das? Dieses Spiel, wo du Wains, genau. Und da war es ja auch super. So, ja, dass du quasi immer, du hast immer Status Quo, dann hast du im Endeffekt nur zwei Möglichkeiten.
Ja.
Und auch wenn es hier ohne Swipen war, war es ja hier, glaube ich, ähnlich, ne?
Ja.
Das war mit Swipen, du kannst auch nach rechts
gehen. Ach, bei dem hier auch?
Ach so, bei dem, nee.
Das meine ich, genau. Aber deswegen nur.
Du hast aber auch immer zwei Möglichkeiten, also, was du jetzt als nächstes machst.
Also hättest du es, kann man das wahrscheinlich als App auch genauso umsetzen wie Wains.
Ja. Wains war auch auf der letzten Play. Und das ist jetzt mittlerweile im normalen App Store verfügbar.
Das ist auch cool.
Dann kommt als nächstes ein Centerpiece. Es gab zwei Sachen, wo sie gesagt haben, so das sind die, worum die Ausstellung sich so ein bisschen dreht, weil es auch die größten Installationen sind.
Ja.
Ein bisschen ärgerlich, kann man schon auch für beide Sachen sagen, hat nicht so richtig funktioniert, ne?
Ja, es war...
Das wollte jeder ausprobieren, aber niemand hat es irgendwie verstanden.
Ja.
Das wollen wir mal den Titel sagen.
Hymne-Improvisation. Der IKEA-Simulator.
Ja. Halb, ja, genau, und auch quasi Coop-Game, einer spielt VR, einer spielt,
Ich glaube, bis zu 4 Leute konnten auch noch rumdödeln an den Controller.
Okay, krass. Ja, ich hab's ehrlich gesagt gar nicht so hundertprozentig gerafft. Ich weiß, der in der VR muss irgendwie versuchen, aus dem ganzen Gedöns, das ihm da reingeworfen wird in seinen in seine Welt Möbel zu bauen und dabei entstehen dann wohl die lustigsten Sachen, dass irgendwie Menschen da aus dem Stuhl einen Tisch gebaut haben. Aber davon abgesehen, das war, ja, ich habe mich da auch immer nie versucht, da mich jetzt so rein zu fuchsen
beim Zuschauen. Nee, weil es sah halt auch tatsächlich erstaunlich komplex aus.
Ja.
Ja, es sah super schwierig aus, das zu steuern irgendwie.
Genau, also nicht so ein mal eben ran, sondern
ja.
Müssen wir uns konzentrieren, wir müssen uns einarbeiten, das war halt schwierig.
War aber auch immer voll. Habt ihr das, nee, ihr habt das beide nicht richtig.
Wir waren einmal an den Dingern, an den Controllern, weil die VR-Brille gar nicht da war.
Genau. Die hatten, ich glaube, wenn die haben sie wahrscheinlich aus guten Gründen immer mitgenommen, wenn sie nicht da waren, ja. Die dann den Stand betreut haben.
Ja.
Aber mit einem Controller hast du nicht viel Spaß gehabt.
Nee. Aber es sah witzig aus.
Ja. Ja, das auf jeden Fall, wie sich da alles gedreht und geklippt hat.
Imagine Earth war ein Aufbauspiel, wo man einen Planeten managen muss, im Grunde genommen. Mhm. Und versucht hat, was halt auch perfekt auf dieses Thema passt, auf das Allgemeine, so, ey, wie geht man mit Ressourcen um, wie soll es in Zukunft weitergehen? Sah aber auch wie ein Spiel aus, wo man was halt auch eher semi-gut für eine Ausstellung ist, weil du dann da halt schon eher Zeit für brauchst.
Mhm. Ja. Genau, deswegen, das habe ich auch nicht geguckt. Micro Game Factory.
Das mega. War richtig geil.
Ja, das war der Shit.
Wenn du so Tamara, ein Spiel siehst, aber wenn du so ein Spiel siehst, so zumindest ich, und ich direkt denke, boah, das muss ich mit meinem Neffen spielen, dann hat's eigentlich schon gewonnen. Wenn das irgendwie so ein sowas ist, was ich von klein auf einem Kind schon zeigen kann, was mir in meinem Alter auch trotzdem noch also
dann erklär mal, was es ist.
Bei Micro Game Factory, man hatte Papier. Und einen gelben, einen roten und einen blauen, einen roten und einen grünen Stift.
Ja.
Mhm. Konnte sich dann auf Papier lustige Muster oder Wege zeichnen und hat dieses Blatt Papier dann einscannen lassen. Und diese Mechanik hat die Farben dann quasi zu Leben
erweckt.
Erweckt, dankeschön, ich kam nicht auf das Wort. Das heißt, blau war dann die eigene Spielfigur. Rot waren Minuspunkte oder Angriffspunkte, grün waren Punkte, die man halt sammeln konnte. Und diese Mechanik hat halt immer die rote oder grüne Farbe auf den Spieler zubewegen lassen und der blaue musste dann halt Punkte einsammeln. Das ist super schwer erklärt, ich kann sowas nicht gut. Aber
es ist im Grunde genommen wie diese alten LCD-Games. So, Nintendo.
Game & Watch und so.
Game & Watch, genau.
Ja, genau. Sowas, wo nur, man so einsammeln muss und so.
Genau. Nur halt, was das Tolle ist, einfach die Technik, dass du halt wirklich, hast halt quasi die Ware an der Wand befestigt und an der Wand ist halt ein Tisch, wo du das Papier drauflegst und dann hast du halt erstmal eine Webcam, die das halt scannt. Da ist, glaube ich, dann irgendeine Linux-Installation hinter, wo dann die Software läuft, die dann halt alles so die Farben sortiert und dann sagt, okay, diese roten Flecken, da kommt dann der Gegner lang. Und genau daneben ist halt ein Beamer, der dann halt das Papier, das man dann nicht mehr bewegen sollte, halt einfach anleuchtet, so, dass dann quasi Leben in dein Papier gehaucht wird.
Mega gut.
Das ist echt super genial. Und das funktioniert auch erschreckend gut.
Ja.
Und das hat voll Spaß gemacht, weil da wird auch nicht erklärt irgendwie, ja, du musst immer oben anfangen und nach unten und das geht nur so und so. Da waren natürlich Regeln hinterprogrammiert. Aber die musste man dann selbst durch Kreativität ausprobieren und schauen, was ist alles möglich mit dieser Logik dahinter.
Und Pascal hat was unfassbar Kompliziertes aufgebaut und es hat einigermaßen geklappt.
Ja, genau.
Ich weiß noch, dieser Papagei, der leider nicht funktioniert
hat. Da haben Leute dann auch einfach Schwachsinn gemacht. Oder das war einfach mega geil aus und ich habe auch gefragt, funktioniert das als Spiel? Nö, aber es sieht nice aus, deswegen haben wir es hängen. Die hatten da nämlich auch so ein paar Wäscheleinen, wo sie die besten Games hingebaut haben. Und da waren echt gute Sachen dabei. Also das ist halt genau dies, mit so unfassbar wenig Mitteln einfach eine unfassbar gute Idee haben.
Es ist auch einfach so kreativ. Also
aber es ist auch so Prototype, dass man denken könnte, cool, also das kannst du locker irgendwie noch ein bisschen, vielleicht einfach noch ein bisschen natürlich besser, mehr polischen, runder machen.
Mhm.
Und sowas kannst du dann auch in Deutschland vielleicht noch nicht, aber es ist aber auch gerade wieder so ein bisschen so dieser Arcade-Aufschwung durch VR ist wieder da. Es gibt wieder mehr VR-Arcades und so oder so. Ja, und auch dafür wäre sowas cool. Weißt du, wo du dann irgendwie zu Hause, stell mal vor, irgendwie, es gibt halt so eine Arcade und du bist ein Kind und denkst, oh fucking, morgen gehe ich wieder hin, ich nehme mir schon mal mein Papier und mal mir die ganzen Level auf, die ich zocken möchte, so nach dem Motto. Und dann kommt er dann mit seinem Malblock hin und hat, hier, das will ich alles spielen.
Ja, ich finde es sowieso immer richtig gut, wenn du halt physisch kreative Sachen mit anderen kreativen Sachen verbinden kannst.
Ja, das ist toll. Das war ein richtig tolles Spiel.
Ja.
Von Papertronics, ein französisches Spiel.
Ja. Ja, Not Tonight, das angeblich neue Papers, Please.
Das ist doch von den alten Entwicklern gespielt.
Ich glaube nicht, oder? Es ging, es erzählt halt eine Geschichte, dass nach dem Brexit, also gibt es jetzt bei, ist jetzt bei Steam draußen, wo es dann echt darum ging, so, ey, was passiert jetzt eigentlich mit den ganzen Leuten, die halt EU-Bürger sind, aber halt keine Briten in dem Sinne. Und dann hat das Spiel sozusagen erzählt, dass die jetzt in irgendeinen Teil von England halt abgeschoben werden und wie sie da leben. Mhm. Und also wirklich ein unfassbar ja, negatives Spiel, beziehungsweise ein sehr dystopisches eher. Und du musst halt als Türsteher versuchen, Geld zu verdienen. Also es ist sehr pixelig, also Pixeloptik.
Mhm. Super schön.
Ich hätte es mega gerne mal ausprobiert, aber es waren
immer
Leute da.
Ja, es war auch immer voll.
Ja.
Es ist aber auch, glaube ich, so ein Ding, das muss man auf sich wirken lassen, weil es wirkte sehr, als ob es einem wirklich eine fiese Stimmung bringt. Also ich glaube, Manu hatte erzählt, dass er da an dem Donnerstagabend sehr, sehr lange dran gesessen hatte. Und es soll wohl richtig, richtig gut sein.
Hm. Cool. Ist jetzt schon auf Steam, ne?
Ja.
Cool.
Wishlist Not Tonight on Steam.
Musst du mal hochgehen. Also ich glaube, das
kann man schon. Ja, man kann es kaufen. Ah, für 16,79 €, wenn das kein Schnäppchen ist, meine Leute.
Meine Damen und Herren.
Hashtag keine Werbung.
Hashtag unbezahlte Werbung.
Ja, stimmt, Werbung ist es ja nicht schon. ja. Oddly Assorted.
Man baut einen gentrifizierten Wolkenkratzer.
Ja,
das sah super süß aus. Da waren die Entwickler auch da, konnte man sich daneben waren dabei. Das ist, glaube ich, auch irgendwie ein Uni-Projekt gewesen. Und ging halt darum, dass du halt ein Haus managst und das immer den Wünschen der Bewohner anpasst und natürlich versuchst, wirklich mehr Bewohner reinzuholen. Mhm. Eigentlich eine sehr gute Idee und passende auch, wie gesagt, zum Thema. Mhm. Dass man guckt, wie Stadtentwicklung zum Beispiel.
Mhm.
Das stimmt.
Der Text allein schon. Die Mieten werden immer teurer.
Ja, stimmt.
Gut, wenn man dann ein eigenes kleines Haus hat.
Okay. Ja, schön wär's.
Ja.
Ja, aber es ist ja ein Spiel mit ostasiatischen Metropolen, ne? Wenn sie da immer noch oben drauf noch irgendwelche illegalen auf dem Hochhaus, auf dem Mini-Hochhaus bauen.
Ready Player One, ne? Die Stacks.
Ja, okay. Ja. Ja. Trailer Parks der Zukunft.
Ja.
Ja,
Planetarium, man konnte sich einen eigenen Planeten bauen.
Hui. Ja, Planetarium ist, ja, ist mehr so ein Aquariumspiel, wo du eigentlich nur irgendwelche Namen eingibst und dann das Spiel prozedural generiert aus irgendwelchen lustigen Planeten macht, aber das ist halt.
Das war's. Ja, Punkt.
Eine Kleinigkeit. Genau, Puppet Fever.
Auch super gut für Kinder. Finde ich auch ganz toll. Das hat leider nicht so funktioniert, aber das lag, glaube ich, das war
an
menschliches Versagen, glaube ich, eher.
Am Tag vorher haben wir es gesehen und da hat es richtig gut funktioniert. Ja. Puppet Fever ist ein VR-Spiel. Und es ist im Grunde genommen Tabu.
Ja.
Und derjenige, der in der VR ist, hat an der Außensicht hat er verschiedene Sachen und muss ein Wort darstellen mit den Sachen, die er da hat, und kann auch den Hintergrund zum Beispiel verändern. Und die davor sitzen, haben halt den Fernseher vor sich und sehen halt, wie der mit diesen, also wie da Sachen reingeschmissen werden oder wie er mit Sachen spielt. Und dann müssen die natürlich erraten, welches Wort er gerade darstellt, pantomimisch. Mhm. Und das ist halt. Du brauchst das Spiel dafür nicht. Das funktioniert auch ohne Videospiel. Aber mit der VR sah es halt unfassbar knuffig aus.
Ja, sah super süß aus. Und du bringst, wie gesagt, Kinder wieder näher da dran.
Ja. Und gerade, also wir waren da ein bisschen, und das hat mit 2-3 Leuten hat das richtig, richtig, richtig gut funktioniert.
Mhm.
Also es war sehr, sehr lustig. Und das hatte auch diesen noch einen und noch einen und noch einen Effekt.
Mach weiter.
Ja, hat richtig Spaß gemacht. Das war cool.
Als wir da vorbeigegangen sind, war da ja auch eine Mutter mit ihren 3 Kindern. Das fand ich total süß.
Ja.
Wie sie dann da auf dem Boden auf diesen Kissen lagen. Und da, das war schon süß.
Also es war das bessere VR-Spiel als Filmimprovisation.
Ja, das stimmt. Film.
Ja, Pascal, Riot.
Riot Civil Unrest. Das haben wir am Freitag gespielt, auch mit Manu und Lara zusammen. Ist ein Local Multiplayer Game.
Aber es gibt einen Singleplayer.
Ah ja, okay, genau. Es gibt auch eine Singleplayer-Kampagne. Du spielst reale Szenarien nach, in denen meistens eine Gruppe von Demonstranten oder Aktivisten gegen die jeweilige Polizei oder die Armee, wie auch immer, kämpft. Oder die zumindest beide quasi am gleichen Platz sind und die eine oder die andere Partei hat ein Ziel, die muss irgendwie das erreichen, die müssen das verhindern, die müssen aufpassen, dass da nicht so viele Demonstranten hinkommen und so weiter und so fort. Du hast dann eine Top-Down-Ansicht auf, kannst es, also wir haben es jetzt so gespielt, dass zwei Leute haben jeweils verschiedene Squads der Protestanten gespielt, zwei Leute haben jeweils Squads der Polizei gespielt und dann schiebst du deine Leute so ein bisschen träge über dieses wuselige Spielfeld, hast sehr viele Fähigkeiten, die du einsetzen kannst, per se, also in der Theorie kannst du es auch tun, aber das ist alles ein bisschen schwierig. Ja, und dann passiert eine ganze Menge auf dem Spielfeld und am Ende hat die eine oder die andere Partei gewonnen. Man bekommt noch einen kleinen Zeitungsartikel ausgegeben, der dann das Ergebnis einem quasi ansagt. Ja, und mega cool von der Idee, auch optisch irgendwie schon charmant, aber so richtig gut funktioniert es jetzt nicht, oder?
Nee, weil gerade das Ding mit den Fähigkeiten, du hattest irgendwie als Mob nie so richtig eine Ahnung, was mache ich hier jetzt eigentlich?
Ja.
Du bist dann hin und her gerannt, konntest so ein bisschen die Leute verschieben, aber du wusstest jetzt nicht, wenn ich jetzt darauf drücke, was passiert hier eigentlich? Und das Spiel hat dir auch sehr, sehr wenig Feedback dazu gegeben.
Ja, und du hattest halt diese Icons, die auch teilweise aber einfach schlecht lesbar waren. Ich habe auch gefragt, liegt das an dem Beamer, dass irgendwie jetzt die Auflösung das nicht so gut wiedergibt? Und du meinst, nee, das sieht schon so aus, wie es gehört. Und dann meine ich so, okay, dann verstehe ich aber nicht, was die Hälfte dieser Symbole bedeutet. Bei ein paar habe ich es hinbekommen, habe ich auch rausgefunden, okay, wenn ich hier klicke und dann ziele, dann werfe ich wohl eine irgendwie Gasgranate, okay, habe ich dann irgendwann gerafft, aber ganz oft habe ich es nicht gerafft.
Nee.
Und ja, es war dann sehr, sehr chaotisch und...
Es ist ein Spiel, was ein Tutorial braucht.
Ja, und ja.
Ja, ist auch ganz oft schwierig, wenn du kein UX-UI Artist hast, der sich da irgendwie besser hineinversetzen kann, welche Icons jetzt besser passen.
Oder ja, ich habe das Gefühl, die wollten das so, weil das sah irgendwie nicht so unabsichtlich aus.
Nee, also ich habe mich so ein bisschen, da kann Pascal wahrscheinlich besser was zu sagen, so ein bisschen an Warcraft erinnert. So, du hast da 10.000 Symbole, was drücke ich hier denn? Oh, das passiert.
Ja, genau, nur dass die halt dann, wie auch Tamara sagt, du hast halt einen Designer, der hat das dann gut ausgewählt, da kannst du immer recht schnell aus dem kleinen Bild nachvollziehen, was das bringt.
Mhm.
Hier war es schwierig.
Ja.
Naja, aber...
Und dann sollte es angeblich auch das simulieren, okay, was passiert jetzt, wenn die Polizei auf einmal Gewalt anwendet und so. Und dadurch, dass du aber, ich weiß nicht, was ich hier tue, hat das irgendwie diesen Effekt nicht gehabt. Die Idee ist halt super geil mit dem, dass es reale Konflikte sind, zum Beispiel in Ägypten mit dem Dahir-Platz.
Ja.
Haben wir gespielt. Das ist halt mega gut, aber wie gesagt, wurde durch die Präsentation sehr zurückgehalten.
Ja.
Und durch die Verständlichkeit.
Das stimmt. Tooth and Tail.
Sieht unfassbar geil aus. Habe ich richtig Bock drauf, obwohl ich Strategiespiele nicht so toll finde. Aber hatten wir keine Zeit.
Nee.
Das ist nämlich ein Spiel, was die russische Revolution war das?
Ja, irgendwie so.
Was dazu spielt, und zwar spielt man Tiere. Zwei Parteien gegeneinander und ja, ist ein typisches Echtzeitstrategiespiel mit Aufbauen und Armee bauen und so weiter und so fort. Also da sah es aus.
Ich weiß nicht, wie typisch. Ich glaube, das hatte schon ein paar interessante Kniffe. Also ich glaube,
ist halt an der Konsole auch.
Ja, es war, glaube ich, es hatte auch schon ein bisschen so Action-Adventure-Elemente. Du bist auch schon mit einer Figur, glaube ich, rumgelaufen.
Hey. Da.
Genau. Das ist genau so eine Mischung aus Action-Adventure und Strategiegefühl.
Mhm.
Aber wirkte halt, hast du gesehen? Ich habe mir auch gedacht, so cool, hält mal Bock drauf.
Unfassbar geiler Artstyle.
Ja. Die Mischung aus Pixel mit so noch so HD-2D-Grafiken
sah echt gut aus. Das war das. Oh, ja. Das sah so gut aus.
Ja.
Das hat mich total an Amello erinnert von dem Stil.
Ja, genau. So ein bisschen.
Aber habe ich mir halt auch, also ich habe mir direkt gedacht, okay, aber nicht hier, weil sonst müsste ich mich jetzt eine Stunde reindingsen und dann war das too big vor Ausstellung.
Ja. Wendels von Arte mitgemacht.
Stimmt.
Ach was.
Ist ein, hatten sie auch ein mega geiles Banner drüber, so mit Graffiti gespült. Kennt ihr Hitman oder Lara Croft Go?
Nee.
Nein.
Das sind halt für die jeweiligen Franchises sind das so kleine Mobile-Spiele, wo man die Figuren über ein Feld zieht. Du hast immer bestimmte Wege, die du gehen kannst und du darfst halt nicht beschweren.
So ein bisschen wie das Deus Ex Mobile Game.
Das kann sein, das weiß ich nicht.
Ach so.
Und Vandals funktioniert halt genau so, dass du ein Graffiti-Sprüher bist. Du hast festgelegte Wege, wo sich Figuren noch bewegen können. Du hast Polizisten, die dich verfolgen und du musst halt taggen. So. Manu meinte aber, dass er das schon ein bisschen länger draußen ist. Sie hatten es auch bei Instant mal besprochen und fand es, glaube ich, ganz gut.
Hm.
So. Und sah auch ganz witzig aus, eigentlich. Und dann noch eine letzte Sache. stand neben Riot und wir hätten es gar nicht gesehen, hätte uns die Dame, die daneben stand, nicht darauf aufmerksam gemacht. Mhm. We Become What We Behold, ein Online-Game, das kann man auch kann man einfach umsonst auf wie heißen die, wo auch die ganzen Game Jam Sachen laufen, wo du auch einen
Account hast.
Ja. Kann man auf itch.io, glaube ich, spielen. Ähnlich wie das wie der Trump Simulator geht es darum, wie deine
Berichterstattung?
Ja, wie deine Berichterstattung sich auf die Zivilbevölkerung auswirkt. Mhm. Und das war sehr unangenehm letzten Endes tatsächlich.
Ja, also man hat dann halt, du hast quasi, glaube ich, immer, also da sind ein paar lustige Figuren in so einem süßen Flash-Stil über den Bildschirm gelaufen und du hast quasi mal entschieden, welchen Ausschnitt du jetzt fotografierst. Mhm. Daraus hat sich dann kontextabhängig irgendwie eine Schlagzeile ergeben. Mhm. Und die hat dann quasi in der nächsten Runde diese Schlagzeile hat sich dann ausgewirkt auf die kleinen Männchen, die rumlaufen. Und so hast du immer weitergemacht. Und dann war es irgendwie, was war das? Irgendwie so Kreise. Ich glaube, Leute mit einem Kugelkopf mochten dann auch nicht mal die mit dem Kastenkopf.
Ja.
Und da hast du halt irgendwie den Hass dazwischen geschürt. Dann hattest du noch einen Typen, der einfach nur da zwischendurch gelaufen ist und Riot gegangen ist.
Ja.
Und, ja.
Und das Spiel war halt, also ist halt ab 16. Und dementsprechend hatten sie den Dings da aus, den Bildschirm. Und durften halt den darüber machen, wenn halt jemand Interesse hatte.
Naja.
Und das war spannend. Also das sollte man sich auf jeden Fall mal angucken, weil am Ende ist es halt auch genau so ein Ding so, vielleicht sollte ich meine Sachen überdenken, die ich so im Internet mache.
Ja, zum Beispiel, genau. Ja, definitiv. Warte, ja.
Das war jetzt die Spiele, die in der Ausstellung waren. Es fehlen aber noch ein paar Sachen.
Ja, es fehlen welche.
Die Awards. Die Awards-Spiele sind nicht mehr drin.
Ja, und hier das dieses Papierspiel.
Ja, das war für einen der Awards.
Und das, wo man Bücher schreddern muss. Bin ich übrigens überhaupt kein Fan von.
Ja.
Bücher zu schreddern.
Sicher?
Hier sind die restlichen
Bücher.
Ach, da ist das Schredderspiel.
The Book Ritual von Alistair Atchison, der jetzt auch das, glaube ich, das dritte Mal in so einer Folge dabei war und seine auch die Incredible Playable Show wieder dabei hatte. Auch immer wieder mega Spaß, wenn da Schulklassen mitmachen. Das ist unfassbar lustig.
Das stimmt. Ja, geht darum, wie Tamara halt sagt, meinte auch Valentina ja bei der PK, dass sie eigentlich dachte, sie erst, oh mein Gott, wie schrecklich, müssen die Bücher schreddern. Musst du auch, du machst Bücher kaputt. Daraus entsteht dann halt was Neues.
War aber irgendwie sehr, sehr eingefahren auf einer Sache, weil es egal war, was für ein Buch du reingepackt hast, es hat immer die gleiche Geschichte erzählt.
Ja, das Spiel hat nur gerafft, dass der Schredder sich gerade bewegt, oder dass der Schredder gerade etwas macht und hat dann quasi das Spiel weiterlaufen lassen. Wenn du irgendwie was ins Buch malen solltest, dann hast du oder hast du nichts ins Buch gemalt und dann quasi mit der Tastatur bestätigt, dass du was gemalt hast. Mhm. Also das war wie so ein bisschen wie damals dieses Spiel, wo die mit den Stöckern aufeinander zugelaufen sind. Nee, das war also 15, wo sie wirklich mit
Pferd
und Lanze.
Ja.
Also so Pseudo.
Jousting.
Genau, Jousting. So quasi die analogen Geräte so pseudo-interaktiv eingesetzt, weil die sind zwar da, aber die sind nicht wirklich jetzt technisch mit der Software so in dem Maße verbunden, dass der Scanner zum Beispiel rafft, was für ein Buch du da schredderst oder so. Ja. Naja, egal. Ja, ich fand's auch nicht so mega pralle. Und,
ich find's halt einfach schade, Bücher, also Sachen zu zerstören. Ja, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe ein Jahr an einem Buch geschrieben und dann wird das benutzt, um zerschreddert zu werden.
Ja, das war stimmt. Ich fand das nicht so alte und irgendwie.
Ja, ich finde das zu verschwenderisch. Wenn dann aus diesen Dingern wenigstens noch was gemacht werden würde, aber es war halt echt nur so.
Es ist halt, der Alistair hat halt echt süße Ideen, aber das war halt irgendwie. My Child Liebesborn war eine auf einer wahren Begebenheit basierende Geschichte von Norwegern. Auch ähnlich wie das, wo ihr den Artist Talk gesehen habt mit den Strichmännchenfiguren, hat es eine Geschichte erzählt, die sehr stark mit dem Zweiten Weltkrieg zusammenhängt. Weiß ich nicht, inwieweit da jetzt tatsächlich ein spielerischer Aspekt bei war.
Es war eher, also ich habe es auf der Gamescom gespielt.
Ah.
Es hat eher so ein Tamagotchi-Feel.
Ah, okay.
Also es ist halt ein kleines Mädchen, das adoptierst du, soweit ich mich recht erinnere. Und das Mädchen stellt halt immer Fragen und du musst korrekt darauf antworten, um das Mädchen glücklich zu machen. Hm. Also zum Beispiel, ich bin ganz allein auf der Welt. Irgendwie.
Ja, und
dann,
stimmt.
Und dann antwortest du halt so, hey, du bist nicht allein oder ja, dann mach doch mal was, geh raus. Oder du sagst halt so, ja, verdienst du auch. Also, du hast dann so eine Auswahl, um zu sagen, um das Mädchen irgendwie glücklich zu machen. Und dann ja, hast du halt dein Ziel irgendwie erreicht, sobald sie frische Klamotten anhat, in der Schule war, ein Sandwich gegessen hat und einmal mit dem Ball gespielt hat.
Nice.
Also es fühlt sich halt an wie so ein Tamagotchi. Ich weiß, welche Message sie damit rüberbringen wollen. Ja, aber das war's dann auch. Hm. So. Es ist wahrscheinlich was für Leute, für Kinder halt wieder so im Alter von 10, 11, 12.
Die
so,
weil die mit dem Thema wahrscheinlich ein bisschen überfordert sind.
Die erstens mit dem Thema überfordert sind und zweitens die halt auch lernen müssen, hier Menschlichkeit zum Beispiel ist was ganz Tolles. Irgendwie die dann Empathie versuchen rüberzubringen, dafür ist das was. Oder so ein Feingefühl, für was brauchen Menschen denn? Ach,
Menschlichkeit wird überbewertet. Ja, und gewonnen hat den Most Creative Gaming Award hat letzten Endes Do Not Feed the Monkeys.
Was? Symbio hat doch gewonnen.
Nee. Symbio hat in einer anderen Kategorie gewonnen.
Achso. okay.
Ich hab dir das extra hingeschrieben auf der Seite. Hm? Scroll ein bisschen hoch.
Ach so, stehen die Gewinner hier?
Scroll runter.
Nominierte und Gewinner.
Ja, hoch. Da steht's. Gewinner des Creative Gaming Awards.
Most Creative Gaming Award. Okay.
Do Not Feed the Monkeys.
Big Brother, das Spiel. Man hatte verschiedene Kameras und konnte, wenn man sich dazu entschieden hat, Sachen ausspionieren, hat dafür Geld bekommen und musste mit dem Geld auch Essen kaufen. Also du warst selbst das Tamagotchi und Geld hast du dann bekommen, indem du Sachen ausspioniert hast.
Hm.
Hatte so ein bisschen ein Orwell-Feeling.
Hm.
Jetzt das Spiel. Pascal, du erinnerst dich?
Ja, 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 das stimmt.
Ich saß da ganz kurz dran und war komplett mit dem UI überfordert. Ich nicht wusste, was mache ich hier eigentlich.
Das sieht man.
Aber war tatsächlich eigentlich eine ganz spannende Idee.
The Monkeys bezieht sich dann auf die Leute, die alles, die sich hier, also auf uns?
Wahrscheinlich.
Okay.
Ja, und dann gab es noch den Most Innovative Newcomer Award.
Segelbootpusten.
Da haben wir alles reingespielt.
Ja.
Ja. Segelbootpusten, super süße Idee.
Ja.
Du hattest so eine kleinen Ventilatoren, die du anpusten konntest. Und dann hast du halt ein Boot gesteuert, weil du halt Wind erzeugt hast.
Mhm.
Und man saß zu viert um so einen Kasten rum mit einem Bildschirm drauf und musste halt ein Boot, so gut es geht, Richtung Ziel pusten.
Das heißt, Segelboote pusten.
Ja.
Wie es halt sagt. Ja. Wie der Titel schon sagt.
Aber war halt echt.
War richtig gut.
War super witzig ausgedacht.
Ja, habe ich auch für abgestimmt.
Hat auch einfach. Es hat nicht perfekt funktioniert, das haben wir schon gemerkt.
Mhm.
Aber war sehr, sehr weit und halt wirklich so ein Installationsding, ne?
Mhm. Ja.
Das ist nichts, oh, ich stelle mir das jetzt zu Hause hin.
Nee, ist halt echt, wie schon da steht, einfach innovativ. Wobei hier der 3DS, nee, der 2DS, der DS Lite, der hatte auch schon so Pustefunktionen.
Ja, die ab dem DS tatsächlich,
genau,
haben das eingebaut. Aber ist halt schon schwer für einen Multiplayer.
Mit dem Puppy-Spiel hier, mit den Welpen, wo du
Nintendogs
Seifenblasen aufpusten musst, dann konntest du mit den Hunden spielen.
Das war so ein Mikrofon?
Ja, du hast ins Mikrofon gepustet. Das Mikrofon hat halt das Rauschen gehört und dann gesagt, da pustet jemand. Und nicht durch Windkraft.
Dann ein kleines Highlight, It's Paper Guy.
Das war toll.
Ja. Du bist eine Papierfigur und bist durch die Welt gegangen und konntest Sachen zerschneiden. Und dadurch halt Sachen ändern. Das Beste war wirklich einfach, du hast irgendwann einen Hund gefunden und wolltest in die Stadt rein, da sind Hunde aber verboten. Da war ein Polizist, der hat gesagt, Hunde sind verboten. Und dann hast du einfach das Verbotenschild durchgeschnitten. Also, jetzt hast du durch.
Ja. Oh, ein Hund!
Ja. Mega gut. Auch so ein bisschen dieses Regeln ändern.
Ja.
Es war noch nicht ganz gepolished. Also ich fand zum Beispiel die Laufgeschwindigkeit zu langsam.
Mhm.
Aber ansonsten war es unfassbar lustig. Und es hat auch einfach, dieser Paper Mario-Stil ist halt auch einfach geil.
Ja. Was sie noch machen könnten, wären noch ein paar mehr Optionen. Also, dass du nicht nur zum Beispiel das Hundeschild durchschneidest oder irgendwie den Polizisten irgendwas wegschneidest, also nicht am Körper selbst, aber irgendwas anderes wegschneidest, dass sich dann die Regeln nochmal ändern. Es gab halt immer nur diesen Pfad nach rechts oder links.
Ja, also es war sehr...
Aber wie du sagst, war halt noch nicht im Polishing.
Ja, war einfach super süß.
Ja, ich mochte das auch sehr.
Aber gewonnen hat ein Spiel, was auch, ich weiß gar nicht, ob es, ich glaube, Symbio hat auch den Publikumspreis bekommen. Soweit ich das weiß.
Ja, der ist hier scheinbar nicht ausgeschrieben, weil bei keinem Spiel steht, dass er den Publikumspreis gewonnen hat. Also
Und zwar Symbio. Symbio ist ein Koop-Spiel für zwei Leute, was du niemals wirst zu Hause spielen können.
Das stimmt, also ist viel Platz.
Ja, denn man hat zwei Bildschirme, die mit einer Wand getrennt sind. Der eine sitzt links, der andere sitzt rechts. Und man spielt zwei, ja, was war das, Füchse oder sowas. Mhm. Der eine ist halt, kann halt bei Tag sehen, der andere bei Nacht. Und man hatte einen Joystick und einen Sprungknopf und hatte halt versucht, da dann sich durchzumanövrieren. Und das Spannende an der gesamten Geschichte war, in der Mitte dieser Wand war ein Loch. Und wenn man sich die Hand gegeben hat, hat das Spiel das registriert durch einen Stromimpuls. Man musste halt die eine Hand am Controller lassen. Und hat dann irgendwelche Aktionen gemacht. Zum Beispiel, dass man seinen Partner hochgezogen hat auf eine Plattform. Oder dass man sich festgehalten hat, weil ein großer Windstoß kam. Mhm. Und das war einfach unfassbar geil.
Ja, das fand ich auch super.
Also sowohl von der Idee als auch von der Präsentation. Und Manu hat auch mit dem Entwickler, mit dem einen, hat er ein Interview gemacht. Also wer das mal nachhören möchte, hatte ich das, glaube ich, bei Instant Moin auch umsonst zu holen. War einfach clevere Idee, mega gut umgesetzt, komplett zu Recht Gewinner des Newcomer Awards.
Ja, absolut. Das war ein tolles Spiel. Das hat Spaß gemacht.
Ja.
Yo, das waren alle Spiele. Dann ja, können wir noch ein bisschen über die Talks quatschen.
Ich hoffe, nächstes Jahr gibt es nochmal so ein großes... Wie heißt das noch? Das, was Henning gemacht hat letztes Jahr?
Ah, sonst Poetry Slam?
Ja.
Ah, ja, ja.
Ich hoffe, es gibt wieder einen.
Das Poetry Slam und Backen, cool. Das hat beides gefehlt.
Stimmt, es gab kein Backen.
Es gab kein Backen. Ich konnte keinen Cake Pop machen.
Haskell konnte nicht sein Isaac vom letzten Jahr toppen.
Ja. Das waren so die zwei Sachen, die wünsche ich mir wieder.
Ja, möchte ich auch wieder haben.
Mhm. Ich glaube, den Poetry Slam haben sie aufgrund der Location einfach rausgelassen.
Mhm. Mhm, schade, aber... Weil der lief einfach. Der hat auch einfach Spaß gemacht.
Ja, war richtig gut.
Ja.
Naja, ja, was waren denn die Talks? Was haben wir uns? Wir haben den Artist Talk mit Nina
gesehen. Ja, haben wir aber schon drüber gequatscht kurz. Ne? Hat sie solide gemacht. Ja, übrigens, alle wurde moderiert von
Christian Schiffer,
den Herausgeber des WASD-Magazins.
Mhm. Lief auch dieses Jahr besser als letztes Jahr. Aber war ja auch ein anderer Moderator.
Er hat unfassbar gut gemacht. Also ja, war sehr, sehr gut.
Den könnte ich gerne, also ich fand Uke auch immer gut. Uke und Christian Schiffer, so meine To-Go-Moderatoren.
Ja, haben mega gut gelöst. Und der hatte halt auch sehr vernünftig da durchgeleitet. Gerade dann beim Larry Talk. Wo es deine Waschmaschine ist fertig. Mhm. es gibt ja jetzt ein neues Leisure Suit Larry Spiel.
Mhm, von Tiny Raw. Ja. Nee. Mhm. Doch. Nee.
Nicht Tiny Raw, aber der Maurice von Tiny Raw.
Ja, Maurice.
Schreibt mit, aber ich habe auch gerade den Namen vergessen.
Ich vergesse den Namen aber jedes Mal.
Ensemble? Nee. Nee.
Naja. Ja. Auf jeden Fall, die haben halt darüber geredet, wie bringt man so eine Figur wie Larry aus den 80ern, wo er entstanden ist, glaube ich, in die heutige Zeit.
Genau.
Und das meinte Christian auch am Anfang, wir sind uns der Situation bewusst, dass wir hier zwei Kerle sind, die über Sexismus reden und das nicht optimal ist.
Über ein sexistisches Spiel, ja.
Ja.
Genau.
Und ich fand es ein bisschen schwierig, den Talk tatsächlich. Weil der Herr, der da auf der Bühne saß, hat sich sehr rumgedruckst. Das hat man auch dann bei den Nachfragen gemerkt.
Gedruckst? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, er hat schon nicht willentlich versucht, irgendetwas nicht zu beantworten, aber er hatte einfach, das Spiel hat jetzt wohl scheinbar so, die ersten Stimmen sind gemischt bis ganz gut, aber irgendwie, ich raff dieses alle Gruppen gleichzeitig zu pleasen-Konzept nicht.
Mhm.
So dieses, wir machen es, es ist schon noch irgendwie corny und es ist alles irgendwie übersexualisiert, was es ja auch gerne sein darf, das ist nicht das Problem, aber es muss auch noch die Leute aus den 80er, 90ern, so die, die muss es abholen, aber dann muss es auch so edgy und modern sein für die jüngere Generation, die da halt andere...
Und dann möchte man natürlich den, fies gesagt, den Social Justice Warriors nicht auf die Füße treten.
Ja, genau, irgendwie so halt, ne? So.
Und das kann halt eigentlich nur hinten losgehen.
Ja, keine Ahnung. Die Idee war dann irgendwie, ja, wir machen jetzt quasi, Larry ist der gleiche, aber die Umwelt reagiert diesmal auf ihn, was eigentlich, finde ich, eine ganz glückliche Idee ist so.
Aber ich, das ist halt das, was wir auch mit Lara drüber geschnackt, so dieses so, ja, es ist ja cool, wenn die Umwelt jetzt quasi ein Feedback gibt, ob man das Spiel arschig oder cool spielt. Hm. Aber kannst du es dann auch, beeinflusst das dann auch irgendwie deine Erfolgschance, das Spiel durchzuspielen?
Ja.
Oder so. Oder ist es einfach nur, ja, gut, weil ich glaube, ja, jemand, der halt, ja, also nur das Feedback reicht mir an der Stelle irgendwie nicht. Ich glaube, das müsste schon auch einen Einfluss aufs Spiel nehmen, der. Hm.
So. Ja. Generell, der Talk war sehr, also der wurde durchaus erwartet, haben wir gemerkt. Und alle waren so am Ende auch so, irgendwie, ne. War ein bisschen schwierig.
Ja, ist auch nicht so leicht, wenn du dann auf der Bühne stehst und vor allem gerade in der heutigen Zeit, wo
einem halt schnell die Worte im Mund umgedreht werden.
Nee, nicht unbedingt einem schnell die Worte im Mund umgedreht werden, sondern halt, wo die, vor allem dieses feministische Thema immer mehr in den Vordergrund kommt und sich das auch einholt, also auch das Recht einholt, zu sagen so, ja, aber wir sind alle gleich viel wert, wir haben alle Recht auf das Gleiche und so weiter und so fort, egal welches Geschlecht, egal welche Farbe, egal welche Sexualität, was auch immer.
Ja.
Und es ist auch einfach, glaube ich, schwierig, weil man sich schnell verhaspelt, wenn man sowieso aufgeregt ist.
Ja.
Ich glaube gar nicht, dass Maurice und Jenna irgendwie versuchen, da ein sexistisches Spiel aufzuziehen. Sie sagen ja auch selber, dass sie das eben nicht wollen. Und ich kenne ihn nicht so gut. Ich habe ihn halt immer mal wieder kennengelernt durch halt Geschäftsbeziehungen und so weiter. Wirkt halt überhaupt nicht wie jemand, der so sagt, ja, Männer vor und was auch immer.
Nee, das hat er auch, das kam auch gar nicht so rüber. Nee. Also auch, dass die Motivation der richtige ist, ist auch schon
ja, klar. Das, wie gesagt, ich bezweifle das gar nicht und aber es ist einfach halt schwierig, auf einer Bühne zu stehen, wo du schon weißt, okay, da können Leute sitzen, die auf irgendeine Schwachstelle warten, die angegriffen werden kann. Wie bei dem feministischen Talk, bei dem ich dann zu euch gekommen bin.
Ja.
Ich nenne das jetzt feministischen Talk, weil ich glaube, das Spiel war halt extra, um nochmal zu zeigen, wie das ist Feminismus, das mit dem Zug und.
Es ging ja auch ein bisschen um irgendwas anderes eigentlich. Also diese Artist Talk haben sich ja immer auf eine bestimmte Person bezogen.
Ja.
Tatsächlich.
Crazy Bunch waren die Jungs, genau.
Gleich Jungs und Mädels. Der nächste war mit Wolf Lang.
Ah ja.
Dem Gründer von Freaks.
Ja.
Mhm.
Und auch bei der Indie Booth Arena ist er auch irgendwie mit, hängt mit drin. War, ja, also wurde immer gesagt, ich bin geil, im Grunde genommen.
Also die war immer so ein Einblick in all das, was er macht. So hat es auch so ein bisschen auch, hat ja auch einen ganz coolen GBC-Talk mal gehalten, wo er so ein bisschen über die Ups und Downs gesprochen hat, als sie, ich weiß nicht mehr, wie heißt das Prism Game?
Big Buddy,
genau. Also was sie da mit der Entwicklung, da hat er darüber schon was mal erzählt. Das war alles ganz cool. Und jetzt hat er quasi, ja, wie du gesagt hast, ne, so, ich bin Wolf Lang und hat ein bisschen über sich gequatscht.
Ja, von dem kann man ja auch super viel lernen.
Ja. Ja. Hat man auch gemerkt, da waren dann so zwei, drei, ich sag mal, fies Fanboys im Publikum. Das war schon ganz witzig.
Ja, meinte er, als ich glaube, ich meine, jetzt macht's irgendwann, ich habe mal das Gefühl, der ist quasi der Finn Kliman der Videospielbranche. Weil er irgendwie auf allen, also auf so vielen Hochzeiten gleichzeitig tanzt und überall siehst du ihn halt immer so, ne?
Ja. Naja. So, und dann am nächsten Tag, das war das, wo du dann zugekommen bist und jetzt komme ich einfach nicht auf den Namen. Magst du mal vielleicht auf den Samstag scrollen?
Mhm.
Nämlich der Artist Talk mit
Sabine Harrer?
Ja, das war der wahrscheinlich.
Das, was ich gerade als Feministen-Talk bezeichnet.
Genau.
Ja, das war sie.
Was überhaupt nicht negativ gemeint
ist. Die hat ein Buch geschrieben, das heißt Games and Bereavement. Und das ist jetzt auch draußen. Das ist gerade, glaube ich, rausgekommen. In dem sie, ich glaube, war es ihre Doktorarbeit? Ich glaube schon. Ja, ihre Doktorarbeit, in dem es um Games und Trauerverarbeitung geht.
Okay.
Und das war so ein bisschen der Aufhänger, mit dem sie da rangegangen ist. Und sie ist dabei auch gerade ein Spiel zu entwickeln, was eine sehr positive, feminine Utopie ist. Mit Technik. Also das war so ein bisschen das Ding. Und sie hat auch so ein paar Worte benutzt, wie halt anti-white und wir leben im Patriarchat. Und da hast du aber auch gesehen, wie im Publikum genau die Leute, die wahrscheinlich dadurch angepisst werden, immer so.
Ja, das ist das, was ich eben versucht habe zu sagen, als ich meinte, dass das für Maurice sicherlich schwer ist, weil immer Leute im Publikum sitzen, die so Angriffsstellen suchen.
Ja, und dann wurde sie, aber das waren auch genau die Leute, die dann gefragt haben, was meinen sie denn mit anti-white?
Anti-white ist doch auch Rassismus, oder nicht?
Genau diese Leute. Ja, war auf jeden Fall, war spannend. Mhm. Und ich habe auch definitiv Lust, mir das Buch mal irgendwie zu geben. Ich glaube, das ist auch ein Thema, wenn man an sowas denkt wie The Dragon Cancer oder sowas.
Leichte Kostpreis.
Ja, sowas Entspanntes für den Sonntagabend.
Okay.
Was für zwischendurch, ne?
Ja, verkatert auf der Couch liegen. Ja.
aber weil es einfach auch einfach ein spannendes Thema ist. Und war auch perfekt, weil Christian Schiffer meinte ja auch, dass sie in der WASD dann dazu mal irgendwie einen Artikel hatten. Oder vielleicht so eine gesamte Ausgabe. Aber war ja, war spannend irgendwie. Weil es auch eine Sache ist, mit der ich mich gar nicht so sehr konfrontiert sehe, wie das auf einen gewirkt hat, wenn sie solche Sachen gesagt hat.
Was definiert jetzt solche Sachen?
Ja, sowas wie das Anti-White-Ding.
Ach so.
Oder dass halt auch die Skandinavier viel, ja, viel weiter sind, was soziale Gleichstellung angeht.
Mhm.
Also, war interessant.
Mhm. Das stimmt. Danach
war ich weg.
Dann kam
Play at the End
of a World.
Da bist du was mit.
Ja, aber da habe ich überhaupt nichts mehr von behalten, weil ich dann schnell weg musste.
Okay. Mhm. Ich such den gerade nochmal. Das war ein Impuls, ne? Genau.
Das war super. Ja, da steht's. Play and the End of a World und nicht Ed.
Ja, Miguel Sicar. Ja. Ja, spanischer, ich weiß gar nicht. Er hat einfach einen Dezent für Videospielentwicklung, ne? Weiß gar nicht.
Hat er doch gesagt. Er meinte, dass er über Videospiele schreibt oder selbst nicht spielt, weil er es nicht mag.
Er spielt nicht mehr, meinte
er. Er spielt nicht mehr. Mhm. Aber er arbeitet seit 30 Jahren.
Ja.
Entweder an der Uni.
Ja, genau.
Weil er bringt Leuten bei, wie man Spiele macht. Ja. Und das ist eigentlich, also ich sehe das als richtig guten Job, vor allem für Indie-Entwickler oder für gerade sich aufbauende Firmen. Allein schon sein Satz macht niemals Spiele, um Geld zu verdienen. Weil, gut, das hat jetzt einige im Publikum erstmal so ein bisschen zurückgeworfen, weil sie dachten, okay, was soll ich denn dann machen? Aber was er damit ausdrücken wollte, war, dass der Anspruch, warum man Spiele macht, nicht das Geld sein sollte, sondern, und dann hat er so eine Liste präsentiert, mach ein Spiel als Geschenk für jemanden, mach ein Spiel, um über Trauer hinwegzukommen, mach ein Spiel, um einen Witz zu erzählen, halt sowas. Und nicht dieses, ja, mein Anspruch ist Geld. Weil vor allem so kleine Firmen, gerade wenn man jetzt in dem Sektor arbeitet, merkt man das ja, das ist einfach unheimlich schwierig, vor allem wenn es schon so viel auf dem Markt gibt und immer noch so wenig Förderung vom Staat und so weiter und so fort, da wirklich Vollzeit sein Geld mit zu verdienen. Ja. Und da gehen so viele daran kaputt. Und ich fand den Talk richtig gut, als einfach um sich wieder darüber so im Klaren zu werden, worauf es eigentlich ankommt. Mhm. Und war einfach super motivations.
Das konnte der.
Ja,
das wäre so ein perfekter Motivationscoach.
Ja, deswegen. Also ich hätte den Talk am liebsten aufgenommen und halt eben nach Hause genommen und Leuten gezeigt.
Ja, Mann!
Ja, die ich entweder kenne oder mit denen ich arbeite und so, guck dir das mal an, das ist richtig gut. Ja, der Typ war schon cool. Der hat auch ohne Mikro gesprochen.
Oh, hatte eine durchdringende Stimme.
Das stimmt. So, ich mag keine Mikros, ich spreche ohne, ist das okay?
Ja, okay. Ich hab mir tatsächlich mal eins, aber wir saßen, ich saß ja auch ganz weit hinten, wir saßen ja in so einer Kuschelecke oben.
Ja,
und da
in dieser Lounge.
Ja, hätte ich auch jederzeit nach vorne gehen können, aber.
Deswegen. Ja, das Einzige, warum man eben nicht verstand, war halt, weil die Musik dann gleichzeitig anfing und Seven Nations Army. Aber das war ein guter Talk. Er hat auch ein Buch geschrieben.
Zwei sogar, glaube ich.
Zwei sogar?
Drei.
Ach was.
The Ethics of Computer Games, Beyond Choices, The Design of Ethical Gameplay und Play Matters.
Das hat er
vorgestellt.
Genau. Also ich werde mir die auch nochmal kaufen oder aufs Kindle runterladen über Amazon.
Kaufen.
Oh ja, ich hatte meinen Satz schon so doof formuliert mit aufs Kindle kaufen und das war irgendwie so doof und aufs Kindle ziehen klang illegal. Deswegen wusste ich nicht.
Habt ihr danach noch irgendwas angeguckt?
Ja, den Art Talk von Ruela Guerre.
Ja, bin ich fast eingeschlafen.
Ich wusste leider nicht, wohin sie mit dem Talk wollten. Ich hatte gehofft gerade, also weil ich auch privat jetzt gerne in 2D rein möchte, ich hatte so richtig gehofft auf so, das sagen wir dir jetzt und jetzt kannst du anfangen und mach einfach und dann wirst du 2D-Artist, aber...
Haben sie nicht.
Nee, da war irgendwie... Ich wusste einfach nicht, wo sie hinwollen. Das war nur so dieses, wir sind... Ich bin der, ich hab das gemacht und ich bin der und ich hab das gemacht. Und dann war der Talk irgendwie auch schon wieder vorbei.
Wow.
Also gefühlt. Ich hab da irgendwie nichts so an Materie für mich selbst rausziehen können. Hm. Ich weiß nicht. Ich weiß nur, bei der Hälfte des Talks gucke ich Pascal an und meinte auch so, ich weiß nicht, wo die hinwollen mit dem Talk. Hm. Ja, ich auch nicht. Aber was anderes gibt's gerade auch nicht. Und dann sind wir halt sitzen geblieben. Aber auch am Ende des Talks, ich hatte nichts.
Nee, ist bei mir auch gar nichts hängen geblieben. Also ich weiß, das ist wohl dieses, ne, das ist ein Künstlerkollektiv aus Frankreich.
Ja, genau.
Oh, Künstlerkollektiv.
Ja, genau. Ja. Das ist halt, also obwohl es eigentlich auch in dem Sinne, also es sind nicht ausschließlich Spieleentwickler, aber auch.
Und es gab noch die Frage, sind deine Eltern stolz auf dich? Und ja, das weiß ich noch. Und dann war das so dieses, ja, aber was kann ich denn jetzt daraus lernen? Wie kann ich denn jetzt, wie schaffe ich das, den Mut zu fassen, auch Grafiker zu werden? Irgendwie.
Es kann natürlich auch sein, dass es so ein bisschen auch die Fallhöhe war, weil wir hatten zuerst halt den vielleicht ein bisschen aufwühlenden Talk von der Sabine Hara, wo man irgendwie dabei war. Dann hatten wir den Motivationstalk, wo man natürlich auch cooler Talk. Und dann hattest du was relativ Nüchternes, relativ
Französisch.
Französisch.
Sag mal.
Nein, aber also etwas, was dich halt jetzt, also wo es jetzt irgendwie, das ist mit Sicherheit auch interessant, aber man war gerade so auf so einem anderen Level unterwegs bisher gewesen und dann war so ein bisschen Fallhöhe noch so da, vielleicht deswegen. Und vielleicht, ich war auch am Ende schon ein bisschen müde unter den Gedanken dann.
Zu Hause.
Ja, beziehungsweise wir sind dann ja alle noch zu einer Halloween-Feier gegangen dann.
Ja, stimmt.
Und da war ich dann so ein bisschen.
Ich glaube, das wäre so ein Talk wäre halt interessanter, wenn es sich wirklich um so super berühmte Leute handelt, die alle auf den Podest stellen und die dann zeigen wollen, hey, wir sind auch nur Menschen. Und die dann halt so sagen, so, das habe ich gemacht und so bin ich da reingekommen.
Ja, aber wenn du halt jemanden nicht kennst und den musst du den erstmal etablieren und dieses Etablieren hat nicht so richtig gefunzt irgendwie, ne? So,
ja, das ist
so, warum sind wir jetzt interessant? Das war so.
Ja.
Ich finde euch eigentlich erstmal gar nicht interessant. Und ihr seid es auch nicht geworden über den Talk, was jetzt aber nicht heißt, dass das nicht per se ganz interessante Leute sind. Es hat nur nicht so
geklappt.
Das ist jetzt, als würde ich mich der Queen vorstellen und erzählen, was ich so gemacht habe und wo sie sich auch fragt.
Aha.
Wer bist du und warum?
Junge.
Ich war ganz interessant.
Wer sie sind. Okay. Ja, aber, ne, also bestimmt super coole Typen und haben auch das sind halt die Entwickler von diesem Spiel, das wir besprochen haben. Genau.
Ja. Es gab noch zwei Abendveranstaltungen. Halt am Samstagabend waren wir dann halt nicht mehr da beim Gaming Festival, beim Award, bei der Award Show.
Mhm.
Aber am Tag davor gab es eine Premiere sozusagen. Zwar haben die wie heißt jetzt mal die Seite? Die Jungs von ist das Super Level gewesen damals? Ich glaube ja. Das Live Random Let's Play.
Du meinst Lost Levels.
Ja, Lost Levels, genau. Mhm. Ein Live Random Let's Play, wo einfach zufällig Spiele von itch.io ausgewählt wurden und gespielt wurden.
Genau.
Und das war Pascal. Weißt du, mit Plek drin?
Ja, das war cool.
Ja, also die Idee war gut.
Ja.
Es hing aber auch ganz krass davon ab, welche Spiele ausgewählt wurden.
Das stimmt. Also das erste war dieser mega seltsame Fußpflegesimulator mit dem riesigen Fuß, der in einem japanischen Haus ist und der dich aber so mit amerikanischen so Yo Dog irgendwie Stimme anmautzt.
Jemand, der in Brooklyn gerade irgendwie vielleicht sich mit einem Polizisten geprügelt hat. So hat sich das angehört. So ein Fuß, der gesagt hat, wenn du mich jetzt nicht pflegst, dann mache ich das Haus kaputt.
Okay.
Und das war ein Riesenfuß und das sah so witzig aus.
Okay.
Ja. Und sie haben es auch einfach nicht auf die Reihe bekommen, da irgendwie das vernünftig zu spielen.
Nee, das stimmt.
Quasi Blind Let's Plays.
Ja, ja.
Ach, cool.
Und zwar einfach random. Also es wurde schon durch Christina wurde es ein bisschen kuratiert. Es wurde dann aber das Spiel ausgewählt, was den meisten Applaus bekommen hat. Ja. Genau, so ein Block von 5 Spielen. Mhm. Und es hing wirklich damit zusammen, was gespielt wird, weil dann gab es da auch eins, was wo du über eine Planetenoberfläche gegangen bist und dir Grabsteine angucken konntest.
Ja.
Und das war dann eher so, okay. Irgendwie nicht passend hier gerade für.
Ja, das stimmt. Aber das ist halt, das muss ja random sein, ne? Und da kannst du ja gar nicht vorher sicherstellen, dass alles jetzt hier irgendwie groß zur Belustigung des Publikums dienen kann.
Nee, das stimmt.
Sonst, ich erinnere mich auch gar nicht mehr spielen.
Ich glaube, da sind wir auch gegangen, weil wir ja noch auf den Geburtstag mussten.
Ja.
Immer voll Terminkalender.
Ja, war ein volles Wochenende, definitiv.
Das war.
Same.
War ich auch am Ende ganz schön platt.
Mhm.
Aber abschließend kann man sagen, es hat sich wieder gelohnt.
Ja, definitiv. Hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Und ich freue mich auch schon, das zum 5. Mal zu machen.
Ja.
Wenn es 2019 wieder heißt. Und der Termin steht auch schon fest, ich glaube 14. bis 17.
November. Okay, ich mir das unter einem Kalender.
Ja.
Und nehmen wir frei.
Gute Tamara.
Dann können wir wieder zu dritt. Ach so, ich wurde.
Ja, okay. Nein, willst du auch gerne.
Dann können wir noch mal zu dritt rüberlaufen.
Genau. Ja.
Und auch, wie jemand, der auch mal als Zuschauer, Zuhörer, komm mal nach Hamburg. Kommt nach Hamburg und geht aufs Play Festival und habt einfach mal ein bisschen Spaß.
Genau. Also,
es ist inspirierend und es ist einfach geil.
Ja, markiert euch das mal schon mal für nächstes Jahr im Kalender.
Ja.
Dann würde ich sagen, haben wir's, ne?
Ja, da haben wir's.
Gut. Und ich muss jetzt ganz dringend mal was essen.
Das klingt vernünftig.
Bis denn, reingehauen.
Tschüss.
Ciao.